zum Schauplatz mysteriöser Ereignisse. Eine Krone verschwindet, eine Geisterfrau macht das Hotel unsicher. Kann der Fall gelöst werden? Willkommen bei SoKo Kinderkrimi.
Hallo und herzlich willkommen bei SoKo Kinderkrimi, dem Hörspiel-Hörbuch mit Rate, Kinderkrimi, Jugendroman, Podcast mit Bildungsauftrag. Mein Name ist Timo und ich darf euch herzlich hier erneut als Rätselopfer herzlich begrüßen an den Audioempfangsgeräten. Und natürlich, ihr kennt es, ihr kennt die alte Leier alle zwei Wochen, sagen wir mal, ziehe ich mir das hier aus dem Mund, es liegt nicht auf der Zunge, nein, das muss weit, von weit hinten im Hirn kommt es hervor, wie man diesen Mann denn vorstellt, wie man ihn introduced, wie man ihn richtig hier eine Bühne macht, den roten Teppich ausrollt, weil glaubt mir, ohne dem kriegt man den nicht hinters Mikrofon. Diva, also wenn ihr ein paar Mariah Carey Geschichten kennt, die sind ein Witz dagegen. Also ohne Shampoos in goldenen Kelchen und Bildern von alten Meistern, die in seiner Garderobe hängen, da geht gar nichts. Und das ist auch richtig so, denn er bringt die Geschichten mit. Hallo Sascha.
Hallo Timo. Jetzt bin ich fast neidisch, dass ich hier keinen Champagner stehen habe.
Naja Sascha, du kennst die Hörerzahlen. Lauwarmes Wasser mit altem Brot, das kannst du haben, Sascha, von unseren Einnahmen. Und glaubst du, hättest du eine gute Star-Allüre, wenn du ein richtiger Star wärst? Könnte es sein, dass du abdriftest in Allüren?
Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich glaube eher in die andere Richtung, weil ich diese Geschichten von Stars, die so extrem abgehoben sind, immer schrecklich finde, dass ich eher dazu tendiere, dass ich versuche, so ultra nett zu sein, dass ja keiner irgendwie was Böses über mich denkt oder sagt.
Ja, aber das ist auch nicht gut, weißt? Da wirkst du zu nahbar. Ich glaube, man muss schon eine gewisse Aura haben, so eine Star-Aura. Ich glaube, das ist schon einfach nur so eine Kleinigkeit, die einfach nicht so viel Umstände macht, aber die Leute schon fragen lässt, was geht in diesem Hirn eigentlich vor, dass er sowas möchte?
Einfach also ein Glas Krähen bestellen.
Ein Glas Krähen, ja gut, dann wirst du oder nur in Österreich weit für uns kommen.
Ich wollte gerade sagen, Meerrettich.
Gut, es ist natürlich eine Möglichkeit. Ich hätte eher gedacht, ja, keine Ahnung, dann weiß ich nicht, so ein eingerahmtes Bild von Jar Jar Binks in der Garderobe.
Das finde ich schon wieder großartig.
So, weiß ich nicht.
Das würde mich zum Lachen bringen.
Oder es soll immer im Hintergrund, sollen so alte drei Fragezeichen Folgen spielen, während du dich fertig machst für einen großen Auftritt.
Ich bin gerade voll in Gedanken abgedriftet.
Das ist vollkommen okay, Sascha. Das ist ja auch gut so, das ist ja schon auch das, was wir natürlich wollen bei unseren Hörern. Man soll bei diesem Podcast so ein bisschen abdriften. Das ist nichts zum aktiv Mitdenken, dass du den Part übernehme ich. Für eure Unterhaltung. Manchmal, ja, meistens würde ich behaupten. Ab und zu natürlich trifft ich ab, das merkt man daran, wenn ich offensichtliche Fragen so stelle, als hätte ich es gerade akustisch nicht verstanden. Dann habe ich eigentlich nicht zugehört, um hier kleine Produktionsgeheimnisse auszuplaudern.
Aber man merkt ja, dass du aufpasst, sonst zumindest an den wichtigen Stellen aufpasst, sonst würde es ja nicht 13:8 für dich stehen.
Absolut, ich reite auf der Erfolgswelle aktuell, ja. Muss man sagen. Und ich schlage mich ganz gut 18:13 in unserem kleinen Wettbewerb, wo es natürlich nicht ums Gewinnen geht. Ich gegen die Kinderdetektive. Naja, weißt, ich möchte sagen, ich bin ein bescheidener Führender. Und es geht ja nicht um Gewinnen, Verlieren. Hauptsache, wir haben alle Spaß dabei, würde ich sagen.
An dieser Stelle möchte ich gleich einwerfen. Liebe Hörende, solltet ihr mit mir den großen Timo zu Fall bringen wollen, sendet eure Wunschfolgen gerne ein. Das könnt ihr natürlich dann machen unter sokokinderkrimi@gmx.at oder natürlich auf Instagram unter soko_kinderkrimi.
Ja, Wahnsinn, aber da hast du auch schon untergebracht. Sehr toll. Na, dann würde ich sagen, spannen wir unsere ZuhörerInnen nicht länger auf die Folter. Sascha, wohin begeben wir uns in dieser Ausgabe?
In dieser Folge begeben wir uns in die Welt der drei Fragezeichen mit der Folge bzw. mit dem Buch und die Geisterfrau.
Ah, stimmt, das war ja ein Buch, gell?
Genau. Da habe ich dir letztes Mal ja auch schon gesagt, dass dieses Buch, das gibt es auch nicht als Hörspiel, etwas anders ist, da dazwischen wirklich verschlossene Seiten sind. Also die musste ich auch ich habe es mit einem Brieföffner dann gemacht, öffnen praktisch. Und in diesen Seiten hat man mehr Informationen, oft andere Perspektiven. Grundsätzlich sind ja die Geschichten der drei Fragezeichen aus ihrer Perspektive geschrieben, aber da hat man das teilweise auch aus der Perspektive der ÜbeltäterInnen bzw. anderer Personen und bekommt noch so ein paar Sachen wie Fotos, Internetseiten werden gezeigt und ein paar mehr Hinweise. Teilweise fand ich aber beim Lesen, dass es fast zu viel verrät. Und ich habe von den Seiten das Notwendigste rausgenommen, damit es für dich nicht unfair ist. Aber ich werde sehr viele dieser Seiten, vor allem die, die einfach Fotos sind, das ist ja auch schwierig hier rüberzubringen, praktisch ignorieren. Die Hörspiele sind ja letztendlich auch rein aus der Perspektive der drei Fragezeichen und ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass es lebensnotwendig ist für dich jetzt alles zu wissen, was auf diesen Seiten dazwischen steht. Hab vielleicht auch diesmal so eine kleine Reihenfolgeänderung minimalst vorgenommen, damit es auch noch genug zu rätseln gibt für dich, dass es nicht ganz zu einfach ist. Also eine gute Balance sozusagen.
Ja, ich bin gespannt, ob du mir da nicht so in deinem Unterbewusstsein ein Beinchen stellst, um meinen Volkslauf zu beenden.
Man muss dazu auch noch sagen, ich habe diese Folge tatsächlich vor Ewigkeiten abgetippt, noch mit einer Unsicherheit, ob wir sie machen werden oder nicht.
Ja.
Ich schaue gerade, ob ich noch sehe. Ich habe die getippt am 7.7.2023.
Na gut, das ist ja wirklich ewig her.
Ja. Deswegen meine ich, also das war nicht mit den Gedanken von, ich bringe Timo zu Fall oder irgendwas, sondern wirklich vor langer Zeit schon, dass ich die mal getippt habe. Und ich möchte, jetzt passt die ganz gut rein.
Na wunderbar, Sascha, dann
legen wir direkt dafür los. Passt. So, die wichtigste Frage, Timo, die drei Fragezeichen, wer ist das?
Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews.
Genau, und wir starten auch gleich mit Bob Andrews, der von seinem Vater John Andrews, ich werde ihn meistens nur einfach Andrews nennen, damit es schneller geht, also wenn du nicht Bob hörst, sondern nur Andrews, weißt du, es ist der Vater, erfährt eben, dass sein Vater eben mit der Praktikantin Daisy Greenwald und dem Fotografen Gordon Stryker nach San Diego in das Crown Palace fahren wird.
Moment mal, Daisy Greenwald und Gordon Stryker.
Genau, so in das Crown Palace.
Zu viert fahren die.
Der Vater.
Nur der Daisy Vater, also ich dachte, Gordon. Bob, du gesagt hast, wir starten gleich mit Bob Andrews.
Ja, der erfährt das von seinem Vater.
Er erfährt von seinem Vater, dass sie zu dritt da Urlaub machen.
Nein, nicht Urlaub machen. Die fahren in das Crown Palace, das ist ein Luxushotel und das feiert die 150-Jahresfeier. Wie der Vater das erzählt, ruft der Gordon Stryker an, dass er leider krank ist, kann nicht mitkommen und der Bob sagt so, hey, die drei Fragezeichen können doch helfen. Bob kennt sich ja auch mit Fotografie ein bisschen aus, eben durch den Vater und hat das ja auch bei den drei Fragezeichen immer wieder gemacht und die haben hier gerade eh nichts zu tun. Peter und Justus sind natürlich einverstanden, der Vater passt das auch, aber der Justus muss leider am Schrottplatz bleiben, da sein Vetter Ty zu Besuch kommt und Justus darf diesen bespaßen sozusagen. Sie recherchieren dann noch so als Vorbereitung mit dem Justus ein bisschen über das Hotel aus Neugierde und finden heraus, dass vor 90 Jahren eine Frau mit dem Namen Catherine Parker im Hotel ermordet wurde, beziehungsweise sie wurde tot aufgefunden. Man hat dann eben angenommen, sie wurde ermordet und so weiter. Und angeblich spukt jetzt ihr Geist durch das Hotel. Am nächsten Tag, das ist ein Freitag, fahren eben John Andrews, Bob, Peter und Daisy zum Hotel. Der Peter versteht sich ganz gut mit der Daisy, die ist auch recht sportlich, die unterhalten sich ein bisschen. Der Peter gibt ihr auch die Visitenkarte der drei Fragezeichen, so eine klassische Vorstellszene einfach.
Was arbeitet der Vater?
Der ist bei der Zeitung.
Ah, okay.
Und der Bob schläft während der Fahrt. Sie kommen dann beim Hotel an und werden dort von einem Pagen empfangen, der das Auto dann noch wegparkt und die Koffer ins Hotel bringt. Der Peter will, nachdem sie beim Portier vorbei sind, nochmal zum Auto zurück, weil er hat seine Brieftasche vergessen und da ist ja auch sein Ausweis drin, den er zum Einchecken braucht, und stößt damit zwei jungen Frauen zusammen, die anscheinend direkt hinter ihm waren. Die eine fällt auch zu Boden und der Peter will helfen und will ihre Ledertasche aufheben und da schnauzt sie ihn ziemlich aggressiv an und sagt zu ihrer Freundin, die Millie heißt, dass sie jetzt weitergehen. Man hört die nur kurz reden und die Freundin, die nicht zu Boden gefallen ist, heißt eben Millie. Die, was den angeschnauzt hat, heißt Sue. Die Truppe marschiert mal zur Rezeption hin. Da ist gerade noch ein alter Mann, steht mit Gehstock da und der verabschiedet sich in dem Moment von Thomas, den Empfangsmann dort.
Oh Gott, das sind Namen.
Ja, sinnvoll.
Thomas, der Empfangsmann, Millie und Sue. Aber die Sue hat den Peter angeschnauzt, gell?
Genau.
Und wessen Ledertasche war es?
Eine von den beiden hat das gehört, das wird nicht genauer definiert.
Okay.
Der Mr. Andrews fragt auch nach, ob das gerade dieser ältere Mann, der Mr. Stewart war, der Hoteldirektor. Das verneint der Thomas aber, und du wirst mich jetzt gleich lieb haben, Timo, das war der Mr. O'Connor, der alte Hoteldirektor, der aber jetzt in Pension ist. Und der ist als Ehrengast für die Feier hier. Sie bekommen die Schlüssel, sie sind alle im selben Stockwerk, der Mr. Andrews hat das Zimmer 242, Bob und Peters Zimmer 240, die Daisy 238, also alle recht zusammen.
Ich mag, und dass sie sich dran halten, dass sie nebeneinander sind, die Zimmer.
Ja, voll. Alle geben dann eben die Ausweise her und zum Glück kommt da eben der Page, der das Auto geparkt hat und bringt Peters Brieftasche und auch die Autoschlüssel, sagt, wo das Auto steht, und der Peter kann jetzt seinen Ausweis eben herzeigen und da rutscht ihm kurz die Visitenkarte der drei Fragezeichen raus, steckt aber gleich wieder ein. In Rocky Beach ist dem Justus ein bisschen langweilig, der Ty ist nämlich am Auto rumschrauben und er denkt sich so, ach, die Jungs sind da bei dem Hotel, er will noch ein bisschen über das herausfinden. Und das ist eben jetzt zum Beispiel auf einer dieser Doppelseiten und findet da heraus, dass im Hotel die Crown of Persia ausgestellt ist. Das ist eine unglaublich wertvolle Filmrequisite aus dem Film Persian Nights. Der ist dort gedreht worden, ist praktisch eine Art Cinderella-Story-Kopie, der anscheinend komplett gefloppt ist. Der Regisseur war Arash Rahmani, hätte ich den Namen ausgesprochen. Und es ist wirklich eine unglaublich teure Krone aus echtem Gold und echten Diamanten, Rubinen und Co. Und er konnte die Schauspielerin Linda Livingston für den Film gewinnen. Es hat dem Film nicht geholfen, aber die beiden haben sich verliebt und haben geheiratet. Der Film und die Krone sind eigentlich großteils vergessen, ist ein relativ wertvolles Stück, das aber im Hotel praktisch ausgestellt wird und laut diesem Artikel, den der Justus da findet, auch dort verstaubt. Die Kiddies im Hotel, beziehungsweise sind ja nicht nur Kiddies, die Leute im Hotel, der Mr. Andrews und Co., sind aufs Zimmer, waren essen, spätes Frühstück praktisch, und der Andrews macht sich gleich über den Thomas einen Termin mit dem Hoteldirektor aus für ein Interview. Leider unter vier Augen, er wollte das mit der ganzen Truppe eigentlich machen, aber das will der Hoteldirektor nicht.
Der Neue oder der Alte?
Der Neue, da geht es um den Neuen jetzt. Er macht also aus, wann sie sich wieder treffen, um die Mittagszeit. Die Daisy ist ziemlich sad, also sie ist als Praktikantin dabei und wollte genau sowas erleben, wie man solche Interviews führt. Aber gut, dann schauen sie sich praktisch ein bisschen im Hotel um.
Schloss.
Gut, es ist ein Luxushotel, das doch ein bisschen ja, Schloss-Vibes hat, also ist jetzt nicht so falsch. Und der Justus ruft da an, erzählt so, ja, ihm ist wie gesagt langweilig, ob sie irgendwas schon erlebt haben, was Spannendes, wird eher verneint. Er erzählt dann auch das kurz, was ich dir vorhin erzählt habe. Und beim Bob klingelt da bei dem Namen Linda Livingston was, und es ist nämlich bei der Rezeption so eine große Bildwand, wo ganz, ganz viele Bilder von Berühmtheiten, von Stars hängen, die auch signiert sind, also auch Alfred Hitchcock, Charlie Chaplin, Marilyn Monroe, Doris Day und so weiter. Und da hängt eben auch ein Foto mit der Linda und den Arash, also den, ihren Mann, und auch mit einer Signatur eben. Der Justus fasst dann nochmal den Film zusammen, wie gesagt, basically Cinderella Story. Und die Krone ist eben im Hotel, die gibt es wirklich, anscheinend ist der Goldwert bei $45,000 und ist als Dank für den Dreh hier als ewiges Denkmal an den Regisseur im Zimmer geblieben. Und das Zimmer ist praktisch das Crown's Heart im Raum 222.
222 und die anderen sind bei 38.
Die drei Fragezeichen sind sich aber auch ziemlich sicher, da wird niemals einfach dein Zimmer, und da ist nämlich auch kein großer Sicherheitsdienst bei den Zimmern oder sowas, niemals die echte Krone sein. Also es wird sicher eine nachgemachte sein. Aber was spannend ist, jetzt rate mal, wer noch in diesem Zimmer gewohnt hat.
Wann?
Achso, die Catherine Parker! Genau, die Catherine Parker, unser Geist des Hotels, hat auch zufällig in diesem Zimmer gewohnt.
Sachen gibt's.
Ja, die Truppe denkt sich so, hey, gehen wir mal zur Rezeption, fragen den guten Thomas, ob sie in das Zimmer gehen dürfen, ist eben für die Los Angeles Post, Vater schreibt ja dafür eben, also der Mr. Andrews. Der Thomas zögert kurz, da er seinen Posten verlassen müsste, macht es aber natürlich, erklärt am Weg, dass das Zimmer das einzige Zimmer im Hotel ist, das seit 100 Jahren gleich ist und nicht modernisiert wurde. Mittlerweile dürfen die Gäste eben nur noch in Begleitung rein, da Leute bereits Vasen gestohlen haben, Sachen umgeschmissen haben. Zimmer ist ziemlich staubig, die Fenster mittlerweile verdunkelt und es darf auch wie Museum nicht wirklich mit Blitz fotografiert werden. Das Zimmer ist noch immer im viktorianischen Stil und die Krone steht praktisch in einer Vitrine mit tatsächlich einer Information dabei, dass es eine nachgemachte Version der Krone aus dem Film ist. Es ist noch eine kurze Info zum Film dabei. Sie schauen sich das an. Es schaut schon schön aus, aber es haut sie jetzt nicht arg um.
Das ist auch immer lame, wenn es nachgemachte Versionen sind,
ja,
oder?
Voll.
Also ich verstehe schon, dass man manche Sachen auch nicht ausdrückt. Es gibt ja sogar Museen, wo dann so, also so Knochen und so von Dinosauriern, das sind dann einfach auch nur Modelle und nicht die Originale. Hm. Ich verstehe es, aber es nimmt schon so ein bisschen das Magische dran.
Ich habe ja auch gerätselt, wie viele von teilweise Gemälden und Co. die Originale sind.
Ja, voll, weil die dürfen ja teilweise gar nicht so lange dem Licht ausgesetzt
ja,
sein.
Ja, genau. Sollten wir irgendjemanden und unter unseren HörerInnen haben, die sich da besser auskennen, bitte meldet euch. Aber eben, ich denke mir da auch, wenn das jetzt wirklich so sau wertvolle Werke sind und man hört ja eben immer, wie der Lichteinfluss, die Luftfeuchtigkeit und Co. ein Bild ja beschädigen kann oder halt, dass der Alterungsprozess irgendwie schneller voranschreitet, frage ich mich dann halt auch bei den Museen so, okay, welche Sachen, also welche Materialien halten das dann wirklich aus? Gibt es welche, wo es eben einfach irgendwelche Kopien, Replika eben sind? Ja. Und bei manchen Sachen ist es einfach lame, wenn es sowas ist wie, ja, das hier ist der Handschuh, den Michael Jackson in seinem Thriller-Video getragen hat, Klammer, nachgemacht. Also ist es ein weißer Handschuh, cool. nur als Beispiel jetzt. Ja. Also, aber ja. Okay. Da es gleich 1 Uhr ist, wo sie ja den Treffpunkt ausgemacht haben mit dem Mr. Andrews, machen sie sich auf den Weg, aber die Jungs sind zu lieb und machen den Justus ein paar Fotos mit dem Handy, dass ihm nicht fad wird in Rocky Beach, und der druckt das tatsächlich aus und hängt sie auf die Pinnwand, um sie zu studieren. Im Hotel dann treffen eben die Daisy, Bob, Peter wieder auf den Mr. Andrews, der ist eben vom Interview, wie er sagt, mit dem schrecklich arroganten Mr. Stewart zurück, wie er sagt, und hat eben für die Daisy eine eher schlechte Nachricht. Der Bob darf für die Fotos nur mitkommen zu dem Interview mit Mr. Stewart, die Daisy nicht, weil sie ja nur die Praktikantin ist. Die ist ziemlich wütend darauf wegen der Ungerechtigkeit, aber sie lässt sich natürlich nicht unterkriegen. Sie will ihm morgen bei der Feier dann zeigen, was sie kann. Da macht er super Fotos und will das alles toll machen bei der Feier. Hofft, dass der Mr. Stewart das dann auch sieht und dass seine Meinung vielleicht ändert.
Ungewohnt motivierte Praktikantin.
Ja. Ja.
Sowas. Was ich von Praktikanten kenne.
Ich hab's mir auch gerade gehört, aber naja. Als der, wobei sind nicht alle so, aber ja, als der Bob und der Mr. Andrews weg sind, beschließt der Peter und die Daisy so, sie gehen surfen, weil sie haben nichts anderes zu tun. Sie haben ja auch keine Erlaubnis, da groß irgendwie Interviews zu führen. Und als sie vom Surfen super happy zurückkommen, da nur als Info für dich, es kommt öfter mal in den 3-Fragezeichen-Folgen vor, dass der Peter surfen geht, also der macht das ganz so semi-professionell, würde ich behaupten.
Ich hätte es jetzt auch nicht hinterfragt bei so okay. California Boys. Ich bin mein Schweigen drückt nur Neid aus.
Okay. Und sie stoßen beim Zurückkommen im Rezeptionsbereich mit einem dunkelhaarigen Mann beim Eingang zusammen, der extrem wütend ist und zur Rezeption hinstürmt. Die zwei denken sich auch nur so an, okay, was ist mit dem los? Aber ja, wurscht. Und gehen aufs Zimmer, wo der Bob bereits wartet, um ihnen dann mitzuteilen, dass in einer Stunde um 8 ist Abendessen, dass der Mr. Stewart, den hat er jetzt ja kennengelernt, absolut schrecklich ist und er definitiv keinen tollen Tag hatte. Sie gehen Abendessen und das geht dann relativ schnell nach dem Abendessen ins Bett auch. Alle sind K.O. und sie wollen nur noch schlafen.
Ist es nicht auch weird, dass dann die Feier am nächsten Tag ist?
Wieso?
Ich weiß nicht, warum macht man das so 2 Nächte lang eine Feier?
Nein, die Feier ist ja am nächsten Tag. Sie sind jetzt nur früher da, um die Interviews zu führen.
Ja, aber trotzdem, ja, keine Ahnung.
Naja, kann ich schon. Muss ich gestehen, kann ich noch verstehen, so mit diesem am Tag davor Interviews führen, schauen, wo kannst du wie am besten fotografieren und Co. Gerade bei so einem Luxuszeug.
Ja, vielleicht durch dieses Luxuszeug vielleicht eher, aber sonst könntest du das eigentlich nicht leisten.
Ja.
Dass du da irgendwie, keine Ahnung, für 5-4 Leute die Betten zahlst, also die Zimmer zahlst, das ist ja absurd.
Ja. Ist auch wieder die Frage, zahlt das der Hotel-Dude oder ja, zahlt das die Los Angeles Post, gell?
Also ich kenne die Los Angeles Post als integräres Printmedium, dass sich da sicher nicht irgendwelche Aufenthalte zahlen lässt, weil wer kann denn da wirklich dann noch neutral berichten?
Ja, stimmt. Okay, um 2:30 in der Nacht schreckt der Peter aus dem Schlaf, er hört ein Quietschen, Poltern, Klappern am Gang. Er weckt den Bob auf, berichtet das. Der Bob ist nur so kurz, murmelt nur kurz was daher und schläft wieder ein. Der Peter ist eher gegruselt von der ganzen Situation, denkt sich aber, okay, er schaut mal auf den Gang, was da los ist. Er schaut raus, da ist aber niemand. Und als er wieder ins Zimmer zurück will, sieht er irgendwas im Augenwinkel sich bewegen. Und denkt sich, okay, da muss er nachschauen. Er geht den Gang entlang um die Ecke und da beim alten Fahrstuhl steht eine Frau in altem Gewand mit viktorianischer Kopfbedeckung, also mit so einem Kragen und so, und ihr Gesicht ist, es wird beschrieben wie ein konturloser Fleck, also einfach schwarz. Dem Peter gefrieren die Adern, der ist gleich wieder so ein, okay, warum passiert das nur mir? Und er hat dann das Gefühl, dass die Frau sich fast wie in Zeitlupe umdreht und den Arm hebt und auf den Peter zeigt. Der Peter erstarrt vor Angst, kann sich nicht mehr bewegen und Nebel wadert über den Boden und hüllt die Frau vollständig ein. Und als der Nebel weg ist, ist die Frau verschwunden.
Übernatürliches bei den 3 Fragezeichen? Ich glaube nicht.
Für Peter ist es absolut nicht verständlich, wie das geht. Er geht mit zittrigen Knien zurück zum Zimmer und will am Weg noch wissen, ob die Daisy vielleicht irgendwas gehört hat, lauscht an ihrer Zimmertür, hört kein Geräusch und denkt sich sein, okay, wird einfach schlafen. Und lacht über sich, gut, alle schlafen seelenruhig hier, also es hat ja sonst niemand aus dem Zimmer geschaut. Da noch für dich, das Hotel ist ziemlich gut gebucht. Es hat niemand irgendwie aus dem Zimmer rausgeschaut, lacht er fast über sich.
Also bei den ganzen Charakteren, die bis jetzt vorgekommen sind, nehme ich auch stark an, dass es sehr gut gebucht ist. Ich glaube, ich kenne sie alle so schon.
Es ist Samstag, der Tag der Feier. Beim Frühstück läutet das Telefon von Justus. Peter und Bob sind dran. Justus muss sofort nach San Diego kommen, zum Hotel. Sie brauchen seine Hilfe. Daisy ist entführt worden.
Oh, shit.
Zum Frühstück gekommen. Sie sind dann aufs Zimmer, haben geklopft. Es hat niemand aufgemacht. Es hat niemand am Handy reagiert. Sie haben dann den Thomas von der Rezeption geholt, sind ins Zimmer rein. Und du wirst gleich merken, warum ich lache. Sie sind ins Zimmer rein, das Zimmer war leer und haben dann einen Brief gefunden. Und der clevere Sascha hat sich hier dazu zugeschrieben, Buchseite 74. Na, ich gehe jetzt mal ins Wohnzimmer das Buch holen. Bis gleich.
Meine Aufgabe wäre jetzt, unsere tollen ZuhörerInnen, also euch, zu unterhalten, während Sascha dieses Buch holt, aber ich gehe stark davon aus, dass er diese Stelle rausschneiden wird. Deswegen ist es eigentlich egal, was ich hier sage, aber an den schneidenden Sascha hier liebe Grüße gehen raus und ich hoffe sehr, dem Zukunft Sascha geht es gut, wenn er das gerade schneidet. Also ich höre, er kommt zurück, also jetzt wieder leise, Leute.
Das Schöne ist, ich habe Funkkopfhörer, ich habe das gehört.
Gott verdammt, das habe ich vergessen.
Okay, so. Seite 74, der Brief. Das war auch auf einer dieser verschlossenen Seiten. Hier steht, Daisy Greenwald befindet sich in unserer Gewalt. Sie ist gesund und unverletzt, aber das muss nicht so bleiben. Wenn ihr sie lebend wiedersehen wollt, verhaltet euch ruhig und schaltet niemanden ein. Niemanden. Kein Geschnüffel, keine Fragen und vor allem keine Polizei. Sonst wird Daisy Greenwald dafür bezahlen. Das garantieren wir euch. Kommt nicht auf die Idee, nach ihr oder uns zu suchen. Ihr werdet uns nicht finden. Wir melden uns wieder.
Ja, von wem das, unterzeichnet?
Gar nichts.
Ja, wäre auch ziemlich dämlich dazu. Ja.
Also wenn man das so sagen kann, es schaut auf diesem Bild, also wie gesagt, das ist nicht ein Fließtext, das ist wirklich ein Bild von diesem Brief, schaut es aus, als wäre maschinengetippt, eben keine Unterschrift. Und wie gesagt, ist auf der Seite 74 im Buch die drei Fragezeichen und die.
Ist das ein Hinweis Geistiger für mich?
Nein, das ist mehr ein, ich zitiere es hier.
Ich zitiere feine Herr, bringt Zitierregeln in unserem Podcast. Okay. Hast Angst, dass der Plagiatsjäger dich noch erwischt hier?
Ja. Der Justus, also sie sagen das dem Justus am Telefon eben, der meint auch so gleich, das klingt ernst. Er wird sich auf jeden Fall aufmachen. Und werden davon weiß. Und sie sagen so, ja, eigentlich nur die Truppe. Und sie haben mit Mr. Andrews auch vereinbart, dass die Polizei erst morgen früh alarmiert wird, damit es den Detektiven ein bisschen Zeit gibt. Sie sagen auch, das Gute ist, dass bis auf die Daisy niemand hier weiß, dass sie Detektive sind. Vielleicht aber jetzt die Verbrecher, da sie ja praktisch auch Daisys Handy und ihre Brieftasche haben, das war nicht mehr da. Und sie haben ja der Daisy ja eine Visitenkarte gezeigt gegeben.
Ja, ich meine, warum sollten sie die Daisy ja entführen? Was wäre der Grund, wenn sie nicht wüssten, dass sie Detektive sind?
Das ist eine Frage, die ich dich tatsächlich noch fragen werde.
Okay. Ich frage mich nur, wo die Überlegung bei Ihnen ist, frage ich mich.
Ja, wir haben noch ein bisschen Infos, keine Sorge.
Ja, wir sind halt Journalisten, vielleicht reicht ja das schon.
Justus kommt auf jeden Fall und sie planen jetzt praktisch das Ganze so, dass der Justus der Freund von der Daisy ist und aus Sorge kommt. So umgehen sie praktisch das Ganze. Oh, wir sind jetzt Detektive und forschen hier. Bobs Vater muss auch eingeweiht werden. Der Vater stimmt dazu. Und sie sagen auch, dass sie das den Thomas erzählen sollten, weil der halt ganz praktisch die Schlüssel hat und Co. Und der Thomas schwört auch Verschwiegenheit hier. Guter Mann. Bob und Peter beginnen schon das Hotel zu durchforsten. Man muss auch dazu sagen, es beginnt jetzt so der volle Ansturm auf das Hotel. Die Feier hat bereits, die Anfänge der Feier zumindest haben jetzt bereits mal begonnen, jetzt noch nicht so der Hauptteil. Personal hat irre viel zu tun. Die Daisy ist nirgendwo zu finden. Der Peter macht doch die Runde bei den Surfleuten, da weiß auch keiner was davon. Und eben, sie rätseln auch, warum jemand Daisy entführen sollte. Peter meint so, vielleicht hat sie irgendetwas gehört oder irgendwas gesehen. Vielleicht war das auch der Grund, warum überhaupt diese schwarze Gestalt da in der Nacht unterwegs war. Und in dem Moment meldet sich der Justus, dass er praktisch angekommen ist. Sie gehen rein zur Rezeption. Es ist dem Justus auch ziemlich... Es ist für Justus ziemlich einfach zu sehen, dass der Thomas, der ihn ja begrüßt bei der Rezeption, ziemlich angespannt und gereizt wirkt. Also der hat doch hohen Druck auch von Mr. Stewart. Und sie spielen natürlich das volle Spiel, sollte irgendwer zuhören und so weiter mit, ja, die Daisy ist ja sein Schatz und hin und her. Und er spielt eben diese verzweifelte Show, fragt auch nach, was sie gemacht haben. Es wird erzählt, dass sie eben auch im Zimmer 222, Crown of Persia, waren. Und der Justus meint, das würde er gerne sehen. Vielleicht gibt es ja dort einen Hinweis auf Daisys Verschwinden. Der Thomas, der einfach genervt ist davon, ist halt, ja gut, machen wir halt. Und als die losmarschieren... Und das muss ich hier kurz einwerfen, da war ich ein bisschen zu schnell. Ich habe einen Satz, der natürlich wichtig für dich wäre, übersprungen. Sie waren noch schnell am Zimmer, wo der Justus sich das praktisch angeschaut hat, ob er da irgendwas sieht. Und er hat anscheinend etwas gefunden, das er so mal mitgenommen hat und jetzt beim Handschlag an Bob und Peter mit einem, oh danke, dass sie mir helfen hier, das so übergibt.
Auf welchem Zimmer war er?
Das von der Daisy, das war 238. Genau. Und er eben, das nimmt er mal so mit. Sie bei der Crown of Persia, dann schauen sie sich das an und er fragt da dann auch noch den Thomas, ob er muss jetzt hier irgendwo bleiben, könnte problematisch werden, weil ja alles ziemlich voll ist und der Justus meint so, naja, er kann ja am Zimmer seiner Freundin einfach schlafen, das ist ja egal. Thomas meint, er hat da keine Befugnis dafür, das einfach so zu gestatten und dann sagt er, Justus, ja gut, dann möchte er mit dem Hoteldirektor reden und da sieht man auf einmal fast Angst in den Augen von Thomas und ist ein, uff, wenn der jetzt herausfindet, also anscheinend hat er ihm das noch nicht gesagt, dass eine Vertreterin der Presse verschwunden ist, dann wird er noch gereizter und wütender, als er jetzt eh schon ist. Also knickt er das ein bisschen ein, sagt sie, ja gut, er bringt den Justus zu ihm. Und da ist jetzt dann noch die Stelle, wo der Justus, Peter und Bob eben das gibt, was er im Zimmer gefunden hat. Und das ist ein Stofffetzen, der anscheinend zu einem schwarzen Gewand gehört.
Zu einem schwarzen Gewand?
Genau.
Einem normalen Gewand oder?
Na, der Stoff schaut nicht nach etwas aus, was man jetzt so alltäglich sieht. Und er flüstert ihnen dann noch zu, dass die Krone im Zimmer, wo sie jetzt gerade waren, also 222, das Original ist und nicht die Nachahmung. gestellte Partie.
Da hat wer die Requisite, also die Nachmachung geklaut und durch die Echte ersetzt.
Der Bob ist einmal baff, weil er hat in dem Raum rotes Haar, die Daisy ist die einzige Rothaarige anscheinend, gefunden. Wie passt das zusammen? Könnte das vielleicht von der Daisy sein? Aber auch da, naja, es kann ja auch einfach passiert sein, wie sie am ersten Tag da drinnen waren. Also auch wieder mit Fragezeichen das Ganze.
Ja, also kennen da jetzt alle aus diesem Hotel, dass da keiner rote Haare hat?
Es wird so dargestellt tatsächlich.
Okay, gut. Kalifornien, da gibt es nicht so viele Redheads.
Wie der Justus weg ist, überlegen sie auch so, der Geist, der definitiv eine Person ist, sonst würde er ja nicht Stofffetzen hinterlassen. Es könnte ja auch sein, dass, also der muss ja in dieses Zimmer irgendwie gewesen sein und hat die vielleicht überwältigt, vielleicht mit Chloroform, vielleicht hat die irgendwas eben gesehen, was eben diesen Raum angeht, die Krone angeht. Und das müsste schon eine stärkere Person gewesen sein, weil die Daisy ja doch sehr sportlich unterwegs war. Der Thomas kommt dann mit dem Justus in das Büro von Mr. Stewart. Der faucht gleich mal den Thomas an, dass er nicht gestört werden will, und der Justus reißt aber da gleich das Gespräch an sich. Er sollte eben zuhören, weil die Veranstaltung sonst in Gefahr ist. Und wie er das sagt, reagiert der Hoteldirektor sofort mit, und das wieder ein Zitat: "Und wer bist du, wenn ich fragen darf, hat dich dieser fürchterliche Rachmani zu mir geschickt?" Das verwirrt den Justus mal ziemlich und er fragt nach, was der damit meint, aber der Direktor glaubt ihm nicht und meint nur, dass er diesen Sohn eines Versagers ausrichten kann, dass er ihn mal, aber da unterbricht der Thomas und meint so, nein, 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 es geht um was ganz anderes. Jetzt ist der Stuart wütend auf den Thomas, dass er ihn nicht früher gestoppt hat, ihn nicht früher da gesagt hat, dass es um was anderes geht. Und der Justus stellt sich mal vor, dass er eben der Freund von der ist. Er zögert noch kurz, lässt dann aber praktisch sich die Situation erklären, kommentiert das auch so mit seinem, uff, eine verschwundene Reporterin hat ihn gerade noch gefehlt. Und der Justus spielt hier so den Empörten und lehnt sich vor und haut so mit der Faust auf den Tisch, dass er sich die Arbeitsfläche von dem Tisch ein bisschen genauer anschauen kann.
Oh Gott, Justus, bitte.
Und er erkennt der Justus, dass dort ein Testament liegt. Der Justus fragt ihn auch, den Stuart, gleich so, ja, ob er das eben dieses Zimmer beziehen kann. Der Stuart ist so, ja, klar kann er, wenn das Einzige ist, was er will, bitte soll er machen, ihm wurscht. Und der Justus fragt danach, was er mit diesem Rachmani gemeint hat oder was das genau bedeuten soll, ob das irgendwas mit dem Regisseur zu tun hat. Das wird bejaht. Und es wird ihm gesagt, dass der Sohn, von dem gerade im Hotel ist, als Gast, und der nervt ihn ein bisschen. Aber es ist egal, um das geht es ja nicht. Der Justus fragt noch so, ja, ob er vielleicht die echte Krone sehen dürfte. Die Replika hat er bereits in einem Raum gesehen. Und da sagt er so, nein, es geht auf keinen Fall. Und meint zum Thomas dann, dass er den Schlüssel eben für den Herrn, für den Justus holen soll, damit er aufs Zimmer gehen kann. Und wie aber der Justus das auch mit der nachgemachten Krone, beziehungsweise ob er das Original sehen dürfte, gesagt hat, nimmt er so eine Holzkiste, schaut anscheinend aus wie eine Hutkiste. Ich habe noch nie eine Hutkiste gesehen, also.
Nee, das ist ja
richtig. Ist das ein Rechteck oder sowas?
Ja, aber so nicht. Ich hätte jetzt an diesen Hutkoffer für so eine Melone gedacht, weißt du,
man sagt. Okay. Es wird als Holzkiste beschrieben, wirklich. Aber er verstaut das auf jeden Fall sorgfältig in einen Schrank, der da steht. Und während er sich da wegtritt und das verstaut, macht der Justus heimlich Fotos vom Testament. Der Justus trifft sich später mit allen auf Peter und Bobs Zimmer und berichtet, was er erlebt hat. Der Mr. Andrews erzählt auch, der eine Geschichte aufgeschnappt hat, dass eine Dame den Hotelgeist gesehen hat. Und der Thomas gemeint hat, dass zwei Schauspielerinnen engagiert worden sind für die Jubiläumsfeier, die Millie Carter und die Sue Farrow. Und da fällt dem Pete auch wieder ein, wie die ihn angeschnauzt hat. In dieser Tasche war ein schwarzer Stoff drinnen. Der Justus liest da auch das Testament vor, was er da eben abfotografiert hat. Und sagt eben, dass die Linda Livingston in dem Testament ihren Sohn die Krone vermacht. Und der Sohn ist eben jetzt im Hotel. Sie denken sich so, gut, gehen wir mal in die Empfangshalle und schauen sich das Bild von der Linda Livingston und vom Rachmani, von dem Regisseur, nicht vom Sohn logischerweise, anzuschauen. Und es ist tatsächlich auch gerade, da ruft nämlich eine Bedienung einen Mann hinterher, das ist der anscheinend Mehrzat Rachmani, wenn man das so ausspricht. Das dürfte also der Sohn sein. Das ist auch tatsächlich der Mann, den sie begegnet haben, den sie begegnet sind, wie sie vom Surfen zurückgekommen sind. Mhm. Und der ist aber in dem Moment gerade aufgesprungen und weggerannt. Die drei Fragezeichen haben leider sein Gesicht nicht gesehen, aber ist ja wurscht. Und auch das Bild kümmert den Justus gar nicht so, sondern die Unterschrift auf dem Bild und auf dem Testament. Und da sind laut Justus deutliche Unterschiede zu sehen. Und
sie... Also auf dem Testament die Unterschrift vom Rachmani und die auf dem
Bild. Von der Linda Livingston.
Von ihr.
Von ihr, genau. Die vermacht laut dem Testament genau. Ja ihren Sohn. Ja. Die Krone und auf dem Bild sind ja beide drauf und das haben ja beide signiert. Und da hat die Unterschrift anders ausgeschaut. Ja,
von der Livingston.
Genau, von der Livingston. Und sie wollen den Thomas bei der Rezeption fragen, ob es irgendwo einen Computer gibt, den sie nutzen können. Und als sie zur Rezeption kommen, spricht der Thomas sie an mit die drei jungen Herren aus Rocky Beach und weist sie zum Computerraum. Und am Weg dorthin rätseln die drei Fragezeichen, woher der Thomas eigentlich weiß, dass sie aus Rocky Beach sind. Kann durchaus sein, bei der Rezeption, dass er das irgendwie mitbekommen hat. Sie können sich nicht mehr erinnern, ob da irgendwas war. Das ist aber jetzt auch, wie gesagt, egal. Sie wollen online weiter Unterschriften suchen und vergleichen da ein paar. Und es wird immer eindeutiger, dass die am Testament nicht die echte Unterschrift ist. Also das ist definitiv eine Fälschung. Jetzt haben sie... aber auch relativ viel zu tun wieder, weil jetzt die Feier ja losgeht. Und der Justus hat so einen kleinen Plan. Er will, dass alle, auch der Vater, bei der Feier, wenn sie da rumschwirren, Walkie-Talkies haben. Die hat er natürlich in weißer Voraussicht von Schrottplatz von Titus Jonas mitgebracht. Und der Peter ist bei der... Der Bob ist bei der Feier mit seinem Vater im Festsaal und der Peter und er werden im Hotel rummarschieren und mit den Walkie-Talkies sind sie immer in Kontakt. Dieser Raum 222 ist an diesem Abend bei der Feier auch offen, also die Leute können sich das anschauen und der Peter und Justus treffen in diesem Zimmer am Abend auch auf einen Regisseur, den Mr. Britman.
Ah, oh, geil, das ist das, was wir brauchen. Noch mehr Namen.
Ich wusste, dass du das sagen wirst. Und der Mr. Stewart. Der Mr. Stewart ist super genervt. Es kann sein, dass ich mich hier vertippt habe, weil ich habe einmal Britman und einmal Birdman geschrieben. Finde ich großartig. Ich mag es gerade nicht im Buch suchen, Timo.
Er ist Britman oder Birdman. Ich kann ja auch. Das wird schon eins sein. Aber, boah.
Der Justus schleimt da so ein bisschen bei dem Regisseur, das nervt den Stuart noch mehr und der verabschiedet sich mit ihm, gehen praktisch. Der Justus geht jetzt zum Peter hin, der nicht entdeckt worden ist und vor dieser Türe gewartet hat. Und als die anderen außer Hörweite sind, meint der Justus, dass jetzt wieder die Kopie der Krone da ist. Es ist nämlich anscheinend am Original eine Schrift eingraviert und die ist auf der Kopie nicht drauf. Und warum wurde das bitte dauernd anscheinend jetzt öfter ausgetauscht? Sie schauen sich jetzt um. Der Peter ist im ersten Stock unterwegs und in der zweiten Etage der Justus. Die sind dazwischen gelangweilt, es passiert nichts, schauen sie runter in die Lobby. Die Lobby selbst ist relativ leer, es ist halt ein Eingang Security, der Thomas ist am Empfang und eben Justus und Peter kommunizieren per Funk, es ist nichts los. Der Bob meldet sich dann, dass er ist zwar im Dauerstress, aber er hat gerade eine der Geisterfrauen gesehen, schaut unglaublich gruselig aus. Leute machen anscheinend Foto mit ihr und er macht dann auch eines, damit er das den anderen schicken kann. Und die Gäste sind komplett begeistert, die lieben es, sie wird dauernd um Fotos gebeten und ja. Der Peter.
Also nur eine von denen ist als Geisterfrau.
Genau, eine von denen steht dort als Geisterfrau und macht Fotos
mit den Gästen. Was macht die andere?
Kommen wir gleich. Der Peter meldet sich zurück, dass das nicht der Geist ist, den er gestern gesehen hat. Der hat einen anderen Kragen, anderes Kleid, der Hut war eher zylinderartig und nicht so rund und das Gesicht hat man gar nicht gesehen, hier durch den Schleier so ein bisschen. Der Bob entdeckt dann die zweite Geisterfrau, die im Gegensatz zur ersten ist, die ein bisschen weniger begeistert, die steht so unbeteiligt neben dem Buffet rum und die andere legt sich so voll ins Zeug, erschreckt die Leute und als der Bob will dann ein Foto mit der zweiten Geisterfrau machen, aber da begibt die sich Richtung Aufzug, der Bob kann nicht gehen, aber die anderen wissen ja Bescheid. Und die Frau kommt dann beim Justus raus, der mittlerweile rauf in den vierten Stock ist und er beobachtet sie auch und hat davor so um Funkstille gebeten, weil er will ja schauen, was die macht und will nicht ertappt werden. Und auch hier passt das nicht so ganz zu der Beschreibung vom Peter und es wirkt auch so, als würde jeder Schritt ihr extreme Überwindung kosten. Sie stützt sich bei der Wand ab, schnauft durch und bricht auf einmal zusammen. Der Justus eilt hin zu ihr, nimmt den Schleier weg, funkt durch, dass sie zusammengeklappt ist. Der Bob meint so, ja, er hat einen Sanitäter gesehen, den schickt er rauf und da funkt der Peter durch, wenn die Geisterfrau 1 im Festsaal ist und die Geisterfrau 2 bei Justus, welche Geisterperson ist dann gerade bei ihm im zweiten Stock? Der Justus wartet auf die Sanitäter, die brauchen überraschend lange. Der Peter meldet in der Zwischenzeit, dass der Geist ins Zimmer 222 geht. Er beauftragt den Bob, den Thomas zu sagen, dass die Polizei benötigt wird. Über Walkie-Talkie eben sagt er das dem Bob und er wird aufpassen, dass niemand den Peter hier bemerkt, weil vielleicht gibt es ja KomplizInnen. Der Bob meint, er wird das machen und jetzt natürlich, Timo.
Na jetzt endlich, das jetzt dauert endlich. Ja ewig.
Ja, es ist mit Buch dauert es immer ein bisschen länger.
Du hast mich vor jetzt, 20 Minuten verloren, Sascha.
Ja, ist okay. Jetzt endlich ist es an der Zeit, Timo. Wer ist / sind hier die ÜbeltäterInnen? Und was wird hier gespielt? Und natürlich eben auch, was soll das Ganze mit der Entführung?
Ich habe absolut keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ob der... Also ich würde jetzt einfach sagen, dass der Mehrzad Rahmani... Entweder ist er nicht das wirkliche Sohn... Das kann sein. Oder nur das Testament ist gefälscht und er ist der Sohn. Das kann ich nicht sagen, aber ich glaube, er ist böse. Also böse. Vielleicht will er einfach nur das Familienerbstück haben, was er eigentlich... Als Familienerbstück, aber... Vielleicht ist einfach nur die Intention, dass er das von der Mama wieder haben will. Oder er ist einfach nur ein Juwelendieb. Eins von beiden. Oder er ist der Sohn von Catherine Porter und will sich rächen, dass dieser Mord oder... der tot aufgefundene Frau nie geklärt wurde. Auch möglich. Keine Ahnung. Das Motiv ist mir egal. Ich sag, er ist es. Also, der Punkt ist, der Page, der ja die Autoschlüssel und die Geldbörse wiederbracht hat. Und Bob, ich weiß es jetzt nicht. Den haben sie jetzt auch nicht wiedererkannt irgendwann mal. Das ist nicht der Thomas gewesen, oder?
Nein. Das war ja parallel praktisch. Der Thomas ist bei der Rezeption gestanden und der Page ist mit den Sachen gekommen.
Ah, das war alles an der Rezeption.
Ja, genau, die sind dann reingegangen.
Ah, shit, dann ist doch der Thomas böse. Weil mein Take wäre, dass der wusste vorher schon, dass sie Detektive sind, weil dem Dings ja die Visitenkarte rausgefallen ist. Mhm. Deswegen hat er dann quasi dafür sorgen müssen, dass die nicht rumschnüffeln. Daisy, okay. Daisy, glaube ich, ist nicht böse, keine Ahnung. Motivierte Praktikantin, eigentlich verdächtig, aber pff, das wäre eine weirde Kombination. Ich sage nur, dass das wichtig war, deswegen, okay, dann war ist doch, also ist Thomas vielleicht involviert. Also Thomas ist auf jeden Fall böse.
Okay.
Und ja, der will offensichtlich die Krone.
Mhm. Okay. Dann logge ich das so ein.
Bitte.
Und wir lösen auf. Der Peter kommt zu dem Zimmer, weil diese Geisterperson praktisch schon drinnen ist, dürfte aber bereits die Krone haben und stürmt dann raus. Peter hat gehofft, dass er nicht gesehen wurde, aber, well, zu spät. Und in dem Moment kommen auch schon Bob und Justus dazu und feuern praktisch den Peter an, so er soll die Person schnappen. Der Peter rennt hinterher, es wird eine Verfolgungsjagd beschrieben, aber der Peter schafft es natürlich, ist ja auch top sportlich, wie wir wissen, die Person zu schnappen. Der Bob und der Justus eilen hinterher. Es wird die Maske, dieser schwarze Schleier vom Gesicht genommen und alle sind baff, weil Daisy darunter
ist doch auftaucht. Die übermotivierte Praktikantin böse. Naja.
Die ist auf einmal absolut nicht mehr so freundlich wie davor. Ist ziemlich assi drauf, beleidigt die drei Fragezeichen, auch mit so, ja, dass sie während der Autofahrt schon sowas von wütend war, dass sie erfahren hat, dass die Detektive sind, super genervt. Hat sie halt natürlich nicht gewusst, also es war ja auch nur, weil der Striker-Typ krank geworden ist. Sie sagt aber auch, es wäre niemand ihnen auf die Schliche gekommen. Das bessert sie zwar schnell aus, in ihr auf die Schliche gekommen, aber der Justus hört das natürlich, fragt nach. Die Daisy rückt damit aber nicht raus und er schnappt sich das Handy und schaut nach. Und sie wurde anscheinend wirklich gewarnt von jemandem. Die Person ist aber nur als CP, also Caesar Paula, eingespeichert. Sie regt sich jetzt
Catherine Parker?
Porter? Sie regt sich ziemlich jetzt auf und natürlich wird gerätselt, wo denn die Krone ist. Die Daisy verwirrt das und der Bob durchschaut aber natürlich, dass das nur ein Spiel von ihr ist, hat eine Idee, nimmt ihr diesen Zylinder ab, den sie dreht und, well, die Krone ist auf ihren Kopf.
Stark.
Der Peter bewacht die Daisy und die anderen marschieren schon mal zur Rezeption, weil ja die Polizei gerufen wurde. Also die sollten ja jetzt eintreffen. Und dort treffen sie auf den Thomas, den Mr. Stewart und diesen Mann mit dunklen Haaren und weißer Anzug. Also wissen wir, das ist eben der Sohn, der Rahmani. Und es kommt die Hauptkommissarin Hillary Lehman dazu. Justus erklärt die Situation.
Den Namen schreibe ich mir jetzt nicht mehr auf.
Nein, den brauchst du nicht aufschreiben. Das ist jetzt geil. Und Timo, der Stuart, wie er das hört, beschuldigt sofort den Rahmani, eben, dass der dahinter steckt, der verneint das. Und der Justus stimmt hier auch zu, also dass das wahr ist. Der steckt nicht hinter dieser ganzen Inszenierung. Aber wahrscheinlich ist der Herr auch in Geldnöten, weil er das mit dem Testament versucht hat. Der mault dann natürlich zurück, aber die Polizistin setzt ihn sofort außer Gefecht.
Was?
Die Frage bleibt dann nach wie vor, wieso wird das Ganze inszeniert, um die Krone zu stehlen, von der alle wissen, dass sie halt unecht ist. Also kommt jetzt auch sein, ha, der gute Thomas wusste aber den Code noch vom alten Direktor. Aber am Nachmittag hat er also praktisch um die echte Krone hinzugeben. Aber am Nachmittag hat dann der Mr. Stewart die Krone dann, ohne zu wissen, dass schon ein Tausch passiert ist, wieder ausgetauscht. Ja. Weil sein Plan war eigentlich, dass er die unechte Krone, also die Replika, den Mr. Rahmani geben wollte, um ihn auszutricksen. Der Thomas ist jetzt ziemlich besorgt mit, was passiert, wenn die Entführer herausfinden, dass die Krone eine Fälschung ist. Der funkt der Justus dem Peter, dass er mit der Daisy praktisch kommen soll, so als Überraschung. Die drei Fragezeichen lösen jetzt auf, dass die Daisy hinter dem Ganzen steckt, sie praktisch die Oberböse ist, aber der Thomas tatsächlich ihr kleiner Komplize war. Und auf das reagiert die Daisy mit: Es tut mir leid, Dad.
Oh.
Es kommt da kurze tragische Familiengeschichte mit Eltern verlieren, nach Zeit wieder Kontakt aufnehmen und Co. Und eben seit der Stuart Direktor ist, ist das eine absolute Tortur für den Thomas. Und da ist bei der Daisy der Plan losgegangen, dass sie ihren Vater was Gutes tun möchte, sozusagen, und mit einem Team der LA Post eben zu der Feier kommen würde. Die Polizistin hat genug gehört, führt alle ab, die was Unrechtes getan haben, und tatsächlich nimmt sie dann auch den Stuart mit, weil, well, es gibt ein Lob an die drei Fragezeichen, die LA Post wird sicher über den Fall schreiben, meinte Mr. Andrews noch, und hat auch eine Idee für den Namen des Artikels schon. Und auf der letzten Seite des Buches findet man dann wirklich auch diesen Zeitungsartikel so abgedruckt. Und in meiner Vorstellung würden im Hörspiel die drei Fragezeichen zusammensitzen, den Namen des Artikels lesen und alle lachen anfangen. Und dann wäre das Outro, aber in dem Fall
dann endet einfach das Outro. Dann folgt der Epilog.
Dann folgt der Epilog. Ja, Timo.
Ja.
Diesmal wohl nicht.
Naja, ich meine, Thomas habe ich als Bösewicht entlarvt, aber ja gut, wenn man sagt, nur ein Verbrecher weniger auf der Straße ist kein Erfolg, sue me.
Okay, mache ich.
Wenn es so sein muss.
Timo, bei deinem Vorsprung werde ich pingelig.
Ja, aber Sascha, ich weiß nicht, wie oft du pingelig warst, als ich hinten lag. Also wie oft du nicht pingelig dann warst.
Ich fand ja, dass ich sehr nett war teilweise.
Nein, ist okay. Wie gesagt, durch den Vorsprung kann ich damit leben, aber ich habe nichts Falsches gesagt bei der Lösung. Von daher.
Naja, du hast wortwörtlich gesagt, die Praktikantin hat nichts
damit zu tun. Ja, aber macht das die richtige Antwort falsch? Das ja. Ist ja die. Nein, meine richtige Antwort war, Thomas war ein Bösewicht, das habe ich gesagt.
Die ganz richtige Antwort wäre gewesen, dass die Daisy unsere Übeltäterin, das Mastermind hinter dem Ganzen.
Okay, Sascha.
Letztendlich hat der Thomas sie unterstützt im Sinne von eben was austauschen und zum Schluss hatte sie ihm gewarnt.
Ein bisschen nach Verbrechen, aber ich bin kein Polizist.
Damit haben wir 13 zu 9, Timo. Du hast noch immer 4 Punkte Vorsprung.
Ja, na, ich kann nicht damit leben. Passt schon.
Ist gut.
Guti, das war's für diese Woche. Sascha hat es ja schon erwähnt, ihr könnt Feedback und Wunschfolgen gerne an uns richten, sokokinderkrimi@gmx.at oder auf Instagram @soko_kinderkrimi. Gerne auch folgen auf allen großen und bekannten Podcast-Plattformen, Bewertung dalassen und das freut uns sehr. So, ja, verabschieden wir uns in diesem Sinne. Bleibt's brav, bleibt's gesund, hört's fleißig Soko Kinderkrimi und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
Ciao.